In der heutigen Folge spreche ich mit Konstanze Derham über Hanf als Faserpflanze. Eigentlich ein ganz tolles, robustes, wasserfestes Material, wurde Hanf von anderen Fasern wie Sisal und Jute verdrängt, politisch geächtet und stigmatisiert. Konstanze und ich entdecken in dieser Folge den Hanf neu und sind begeistert.
Nachhaltige Materialien, großartige Handwerkerinnen, inspirierende Veranstaltungen. Ich stelle für dich einen bunten Strauß textiler Themen zusammen im Textilportal-Podcast von und mit Gabriele Brandhuber.
Konstanze Derham gehört der Verlag Texte und Textilien, in dem sie Bücher über textile Themen herausgibt. Und sie hat sich einen Namen als Faserexpertin gemacht, nicht zuletzt durch ihr feines kleines Materiallexikon Stoff und Faden. Herzlich willkommen, Konstanze. Schön, dass du wieder da bist.
Hallo.
Wir sprechen ja heute über Hanf. Und ich muss gleich ein bisschen teasern oder ein bisschen vorwegnehmen. Mir war nicht bewusst, welche politische Tiefe das Thema Hanf hat, ganz ehrlich, aber dazu werden wir später kommen. Starten wir mal mit der ersten Frage. Für welche Textilien und oder Anwendungsbereiche wurde und wird denn Hanf eigentlich verwendet?
Ja, Hanf ist im Grunde so eine universelle Faser, ähnlich wie Leinen auch, und wurde auch in Asien und Europa schon seit Tausenden von Jahren zu Textilien verarbeitet. Und man hat auch in irgendwelchen Wikingergräbern Hanfsamen gefunden, so als Grabbeigabe und sowas. Also das ist wirklich was überall angebaut wurde, auch in Westeuropa. Und vor allem für Textilien verwendet wurde, die sehr haltbar sein mussten. Also zum Beispiel für Segel und Tauwerk. Also so Hanfseile, das kennt man heute ja vielleicht auch noch so aus der Turnhalle, diese fürchterlichen Seile, an denen
Ach.
Man manchmal hochklettern musste.
Oh
Das
Gott.
War, ich glaube, das war aus Hanf. Ja, und also Segel, Tauwerk, Fischernetze, weil Hanf auch sehr gut mit Feuchtigkeit klarkommt und nicht sofort verrottet. Robuste Stoffe, so für Arbeitskleidung, Verpackung, Feuerwehrschläuche wurden aus Hanf hergestellt.
Tatsächlich?
Ja.
Wurden die dann irgendwie innen noch ausgekleidet mit irgendwas Wasserfestem oder waren die einfach so dicht gearbeitet?
Ich glaube, die waren so dicht, dass die dann
Wow.
ausreichend wasserfest waren, bevor man halt Kunststoffe hatte. Ich weiß jetzt
Ja.
gar nicht, woraus heutzutage Feuerwehrschläuche sind, aus irgendwas, was nicht brennt, nehme ich an. Irgendwie so eine.
Das müsste man Martina Machwerke fragen, die nämlich sehr gerne Taschen aus alten Feuerwehrschläuchen herstellt.
Da musste ich auch gerade dran denken und habe mir jetzt überlegt, was das eigentlich ist, ob das gewebt ist oder ob das mehrere verklebte Schichten sind, dieses Material. Aber bevor man sowas hatte, war es halt aus Hanf.
Spannend, dass das auch so schlauchförmig gewebt wurde, offensichtlich. Oder
ja.
Auch schlauchförmig verarbeitet.
Also eine Naht hatten die, glaube ich, nicht. Das wurde gewebt. Also das wäre ja vielleicht auch mal was für eine Podcast-Folge, wenn man mal über diese Frage nachdenkt. Wie wurden früher eigentlich Feuerwehrschläuche hergestellt? Da tut sich ein ganzes Universum auf.
Ja, wahrscheinlich. Oder vielleicht rund gestrickt. Ich könnte mal, also ich fantasiere jetzt rund gestrickt und dann mit irgendwelchen Harzen verklebt, damit sie vielleicht noch ein bisschen wasserdichter werden oder so.
Ja, das könnte sein.
Ja.
Oder mit Kautschuk oder sowas, das hatte man ja dann auch schon im 19. Jahrhundert auf jeden Fall.
Ja, nämlich apropos wasserdicht oder wasserfest, ich als begeisterte Seglerin habe auch ein bisschen nachgelesen und habe dann, das fand ich total spannend, also im Segeln natürlich, also diese ganzen Seilereien und so weiter, das waren hauptsächlich Hanffasern, weil die viel weniger schnell verrotten als Leinen, also die sind haltbarer als Leinen und saugen sich aber auch nicht so mit Wasser voll, wie das Baumwolle tun würde. Und da habe ich gelesen, das ist voll spannend, für ein normales Segelschiff wurden etwa 50 bis 100 Tonnen Hanffasern benötigt, nämlich für die Leinen, aber auch für die Segel. Und die Materialien wurden durchschnittlich alle 2 Jahre ersetzt. Also, und wenn man sich vorstellt, wie viele Segelschiffe damals unterwegs waren und wie viel Hanf die pro Schiff 50 bis 100 Tonnen, das ist ja ein unglaublicher Umsatz dann gewesen früher, also für die Schifffahrt zum Beispiel.
Genau, da gibt es auch noch ganz wirtschaftsgeschichtlich ganz interessante Sachen, weil ja so viel Hanf in Westeuropa auch im 17., 18., 19. Jahrhundert gar nicht angebaut werden konnte, um diesen Bedarf zu decken. Der kam
Aha.
hauptsächlich aus Russland. Und dann war zum Beispiel das Problem, dass zur napoleonischen Zeit mit der Kontinentalsperre Großbritannien von diesem Hanfnachschub abgeschnitten war. Die brauchten eben, hatten einen großen Seilbedarf eben für ihre Marine und haben das Zeug aus Russland dann nicht mehr importieren können. Und da kam es dann, dass man dann sich auf seine Kolonien besonnen hat und dass es eben ja auch so Fasern wie Jute und Sisal gibt, aus denen man auch Seile machen kann. Mhm. Und da musste aber erstmal dieser Anbau in den Kolonien dieser Fasern in Gang kommen. Und das hat dann auch zum Niedergang des Hanfes in Europa beigetragen, weil man danach dann als praktisch so eine Jute- und Sisal-Industrie schon etabliert war, es günstiger war, diese Fasern aus den eigenen Kolonien zu importieren, als dann wieder europäischen oder russischen Hanf zu kaufen. Das ist so ganz interessant, wie dann so eine politischen Gegebenheiten dann auch dazu führen, dass manche Fasern auch so ein bisschen ins Abseits geraten und dann auch nicht mehr ihre alte Bedeutung zurückbekommen.
Ja, weil ja, bei Hanf habe ich auch gelesen, das war... Also einerseits dann die günstigere Baumwolle und Sisal eben hat das den Rückgang. Dann gab es irgendwann mal weniger Segelschiffe. Das heißt, als die Dampfschifffahrt und so weiter begonnen hat, ist auch da der Bedarf zurückgegangen.
Ja, und man konnte Drahtseile herstellen auch dann irgendwann. Also dieses das stehende Gut bei Segelschiffen, also das, was die Masten aufrecht hält, also nicht das, was bewegt wird, das ist ja heutzutage alles aus Drahtseilen. Ja. Und das hat man im 19. Jahrhundert dann auch so herstellen können nach dem Standard.
Ja. Und in der Papierherstellung war ja Hanf früher auch ganz wichtig, bevor man dann angefangen hat, mit Holz zu arbeiten, ne?
Ja, genau. Also ich habe auch gelesen, dass zum Beispiel diese abgelegten Tauwerk und Segel, also alles, was abgenutzt war, dass das dann als Rohstoff auch in die Papierindustrie gegangen ist.
Ja, weil ja Hanf auch so wunderbar wiederverwertbar ist. Und da gibt es dieses, es gibt im Waldviertel, ist das glaube ich in Niederösterreich, eine Papiermühle, die aus Stoffen, also aus Hanfstoffen, aus sogenannten Hadern, Hadern, wie es bei uns heißt, also aus Fetzen im Endeffekt dann noch Papier. Aha, okay, also der Hanf wurde nicht nur direkt für die Papierherstellung angebaut, sondern auch dann quasi recycelt, die alten Segel und so weiter und
Genau, weil diese ganzen Lumpen in die Papierproduktion gegangen sind und das war natürlich auch Baumwolle und Leinen, aber eben auch Hanftextilien und bei, wenn man Tauwerk ausgetauscht hat, da hatte man dann ja gleich so einen ganzen Batzen Material im Grunde, der dann wahrscheinlich in größeren Mengen, also ich nehme an, dass die Marine dann in größeren Mengen ihr altes Tauwerk weiterverkauft hat an Papiermühlen.
Ja. Das würde Sinn machen, macht auch wirtschaftlich Sinn, ja, und macht auch, im Sinn einer Kreislaufwirtschaft, wie schön.
Ja, genau.
Wahrscheinlich hätte man es einfach auch kompostieren können, weil auch wäre ja auch möglich gewesen, wobei, wenn der so langsam verrottet, dann ist es vielleicht nicht die allerbeste aller Ideen, das gleich zu machen.
Ja. Man muss auch bedenken, dass beim Kompostieren natürlich, also aus heutiger Sicht, damals war es natürlich wahrscheinlich nicht bekannt oder auch egal, dass da halt Methan entsteht, was ja auch für das Weltklima nicht so günstig ist, also klimaschädliches Gas. Und da ist natürlich, wenn man noch eine Verarbeitungsstufe hat, in der die Reste dann nochmal weiterleben und gerade wenn sie hochwertiges Papier sind, auf das ein Buch gedruckt wird, dann ist das ja sowas, was auch für die Ewigkeit fast bestehen bleibt und nicht gleich wieder weggeworfen wird. Das ist dann wahrscheinlich klimatechnisch günstiger, als wenn es verrottet.
Gut, also das heißt, der Hanf wurde aber eher für grobe Textilien, die sehr haltbar sein mussten, verwendet. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, im Großen und Ganzen, weil die Fasern sind auch sehr lang. Die lassen sich ähnlich wie beim Leinen wohl auch sehr fein ausspinnen. Aber da habe ich jetzt auch echt widersprüchliche Angaben gefunden, dass das teilweise gemacht wurde, dass man sehr feines Hanfgarn hergestellt hat und dass die entstehenden Textilien dann quasi von Leinentextilien überhaupt nicht zu unterscheiden sind. Also nur unter dem Mikroskop, wenn man sich die Fasern direkt anschaut. Also da ist vielleicht auch vieles, was man heute so vom Griff her sagen würde, ja, das ist Leinen, dass das vielleicht in Wirklichkeit Hanf ist. Und im 19. Jahrhundert gab es dann noch diese Technologie der Kottonisierung. Das hatten wir bei der Leinenfolge auch schon mal drüber gesprochen. Da werden diese Fasern aufgespalten in die einzelnen Zellen und das sind dann praktisch so weichere Segmente. Also die einzelnen Zellen sind irgendwie auch mehrere Zentimeter lang beim Hanf und die können dann so ähnlich wie Baumwollfasern versponnen werden, weil sie denen auch sehr ähnlich sind von der Struktur her. Das ist dann so eine Art Flockenbast. Das wurde auch als Hanfwolle bezeichnet. Das war wohl in den 10er und 20er Jahren auch sehr verbreitet als Bekleidungsstoff, dass man daraus dann Stoffe gewebt hat, auch gerne in Mischung mit Wolle. Ja, mit das heute mit Hanftextilien ist, da muss ich schon auch ziemlich drüber nachdenken, bis mir überhaupt irgendwas einfällt. Also es gibt natürlich in diesen, bei Biostoffanbietern gibt es mittlerweile wieder Hanfstoffe, so Hosenstoffe oder auch in Mischung mit Wolle. Und das sind auch, also sieht wunderschön aus, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe das noch nie in der Hand gehabt, in echt und vernäht. Hast du schon mal richtigen Hanfstoff in der Hand gehabt?
Nein, habe ich nicht, aber ich habe jetzt große Lust, nach der Recherche jetzt extrem große Lust bekommen, den zu verwenden und das mal auszuprobieren.
Ja, ich auch.
Ja, weil gerade bei Biostoffe.at, also wir werden dann am Ende noch ein paar Anbieter sagen, wo wir es gefunden haben. Also die eine österreichische Firma, die in Wien sitzt und ein sehr, sehr großes Lager hat, die haben nämlich alles Mögliche. Die haben sowohl Canvas, wobei zu Canvas musst du dann noch was sagen. Also die haben eben so eher harte Stoffe oder feste Stoffe für Taschen. Die haben aber auch irgendeinen Chambray und die haben auch Viskosestrick und die haben auch, also Strickstoffe aus Hanf. Und das fand ich jetzt extrem spannend, weil es gar nicht teurer jetzt ausgeschaut hat als Baumwollsachen. Aber halt, und da kommen wir dann auch noch dazu, aber von der Bio, oder wie soll man sagen, von der Nachhaltigkeit oder von dem, was Hanf einfach im Gegensatz zu Baumwolle für Vorteile hat, einfach großartig ist. Also ich fürchte, ich muss mir jetzt einfach mal 2-3 Meter Hanfstoffe bestellen, um ein paar Shirts draus zu nähen, um das einfach mal auszuprobieren, weil ich habe mit Hanf tatsächlich keine Erfahrung und es war mir auch vor dieser Folge jetzt gar nicht bewusst, was das für ein cooles Material sein muss.
Ja, genau. Mir geht das nämlich genauso. Ich habe das auch festgestellt, dass Hanfstoffe eigentlich auch nicht teurer sind als Biobaumwolle.
Ja.
Und die sollten ja einiges haltbarer sein, auch sogar als Baumwolle und vom Wasser und Pestizid und sonst was Bedarf, also vor allem vom Wasserbedarf her, ist Hanf einfach wesentlich genügsamer als Baumwolle, eben auch als Biobaumwolle.
Ja. Genau, da kommen wir ja gleich dazu, zu wie wird denn Stoffhang hergestellt, ja? Welche Herstellungsschritte sind da nötig vom Anbau bis zum Gewebe?
Ja, ich kann noch mal kurz auf diesen Canvas eingehen. Da sagt man, dass das Wort Canvas angeblich von Cannabis abgeleitet ist, also vom lateinischen Namen des Hanfes. Das ist aber wohl nicht nachgewiesen. Es gibt so ein paar Mythen. Es gibt auch den Mythos, dass die erste Jeans, die Louis Strauss genäht hat im Westen der USA im 19. Jahrhundert, dass die auch aus abgelegtem Segeltuch oder aus Segeltuch aus Hanf bestand. Aber das ist wohl ein Mythos. Also es waren wohl von Anfang an blaue Baumwolle. Hosen und das hat nichts mit Hanfstoff zu tun.
Ja, okay. Also Canvas eventuell von Cannabis und Cannabis, da kommen wir dann später noch dazu, was das für Schwierigkeiten mit sich bringt.
Ja, genau. Das heben wir uns zum Schluss auf.
Aber ja, der Anbau von Hanf.
Ja, Anbau von Hanf scheint relativ problemlos zu sein. Also Hanf braucht einen relativ fetten Boden und auch eine ganz gute Düngung. Also ist ein bisschen anspruchsvoller als Leinen, nach dem, was ich gelesen habe. Es braucht aber eben erheblich weniger Wasser als Baumwolle und hat auch erheblich höhere Erträge als Baumwolle, weil man eben auch bei Hanf wirklich die ganze Pflanze nutzen kann. Das haben wir ja noch nicht gesagt, dass diese Fasern auch so eine Schicht in der Rinde bilden und dass diese ganzen Stängel noch einen Holzkern haben, der größtenteils aus Zellulose besteht, wo man auch Viskose draus machen kann oder wo man Papier draus machen kann oder den man als Füllstoff für Baustoffe verwenden kann. Und dass es eben auch noch Samen gibt, die sehr ölhaltig sind, die ausgepresst werden können, die als Viehfutter dienen können. Also diese Pflanze ist so universell einsetzbar und bringt halt sehr hohe Erträge auf der Fläche.
Und auch ein großer Vorteil vom Hanf, was ich gelesen habe, sie wurzelt extrem tief, bis zu 140 oder bis zu 300 Zentimeter in den Boden, also bis zu 3 Meter, holt sich dann auch das Grundwasser von da unten und lockert den Boden auf. Und das war ein Grund, dass Hanf früher sehr gerne auf ausgelaugten oder verhärteten Böden angebaut wurde, um den Boden zu lockern und auch mehrjährig hintereinander da angepflanzt werden kann und dann immer noch mehr den Boden quasi verbessert, damit man dann später drauf anspruchsvollere Pflanzen anbauen kann, wie zum Beispiel Getreide. Also so als Vorläuferpflanze oder auch als Zwischenpflanze, um den Boden zu verbessern. Und auch total spannend finde ich, dass die Hanfpflanze relativ bald ihre Blätter ausbildet und dann den Boden so beschattet, dass da überhaupt kein Unkraut kommen kann. Also es ist auch ein natürlicher Unkrautvernichter, indem sie einfach dem Unkraut rundherum das Licht wegnimmt.
Ja.
Ist total spannend. Was ich als Schwierigkeit gelesen habe, gerade beim Hanfanbau, ist, dass die ursprüngliche Form der Pflanze zweigeschlechtlich ist. Das heißt, es gibt männliche und weibliche Pflanzen. Und die männlichen Pflanzen werden früher reif und die weiblichen später. Und das hat dann bedingt, dass quasi zwei manuelle Erntevorgänge nötig waren. Nämlich das erste hat das Femellen oder Fimmeln, ja, weil die männlichen Pflanzen irgendwie so heißen, Femel. Das war das erste, quasi der erste Erntevorgang, die selektive Ernte der reifen männlichen Pflanzen, wodurch dann die weiblichen Pflanzen mehr Raum auch hatten und irgendwie die Ernte vereinfacht wurde. Aber das war wohl so ein unglaublich arbeitsintensiver Vorgang, dass es vor allem in den USA eigentlich nur mit Sklavenarbeit zu bewerkstelligen war. Und als da ganz viel Hanf eben gebraucht wurde, dann auch große Mengen Sklaven in andere Gebiete zwangsverlagert wurden, um dort den Hanf manuell auszureißen oder manuell zu ernten. Ja. Und das war dann auch ein Grund des Niedergangs von Hanf, als die Sklavenarbeit abgeschafft wurde und die einfach diese kostenlosen Arbeitskräfte nicht mehr zur Verfügung standen.
Ja, und es dann auch die Maschinen gab, um die Baumwolle zu verarbeiten, also zu entkernen und sowas. Wobei auch für Hanf-Erntemaschinen entwickelt wurden, die die Ernte vereinfacht haben und das dann gleich gebündelt haben. Aber das war dann erst im späten 19. Jahrhundert, als man, glaube ich, auch schon Faserhanfsorten hatte, die zweigeschlechtlich sind, wo man das Problem nicht mehr hatte.
Genau, wo es dann Neuzüchtungen gab, wo man eben männliche, weibliche Pflanzen in eine vereint hat, die aber angeblich sehr viel weniger Ertrag bringen als die zweigeschlechtlichen Pflanzen eigentlich.
Ja.
Genau, und die weitere Verarbeitung ist dann, also für all jene, die die Leinenfolge noch nicht gehört haben, empfehle ich natürlich sofort, die Leinenfolge anschließend nachzuhören.
Ja.
Aber die Weiterverarbeitung scheint doch sehr ähnlich zu verlaufen wie bei Leinen.
Ja, man muss die Fasern, also die Stängel eine Weile ablagern nach dem Schneiden, damit sich eben diese Rindenschicht, in der die Fasern sind, so lösen lässt, also durch die Bakterien und Pilze, die dann an den Stängeln schon vorhanden sind. Das wird manchmal auf dem Feld gemacht, das muss dann aber gewendet werden regelmäßig. Mhm. Das ist also nochmal ein Arbeitsgang. Es gibt aber auch eine Kaltwasserröste, wo diese Faserbündel in so Wassertanks oder eben in Flüsse oder Teiche getaucht wurden und dort ein, zwei Wochen bleiben. Und mittlerweile, wenn Hanf noch verarbeitet wird, wird das wohl auch mit warmem Wasser gemacht. Dann sind das nur ein paar Tage, wo man diese Stängel so vorbehandeln muss.
Diese sogenannte Röste, ne?
Genau. Und dann kann diese ganze Rindenschicht abgelöst werden und durch verschiedene Maschinen wird der Stängel gebrochen und dann werden diese Holzteile, die in der Mitte sind, ausgesondert und man erhält dann eben Fasern in verschiedener Länge und Qualität und dann eben solche Reste von den Stängeln und die Blätter natürlich auch noch.
Ja, ja. Wobei ich dazu sagen muss, ich war ja es war jetzt gerade vor 2-3 Wochen im Freilichtmuseum Stübingen der sogenannte Brecheltag. Den haben wir auch in der Leinenfolge angekündigt. Inzwischen hat der stattgefunden. Ich war auch dort. Und die hatten da geht es zum Leinen, die hatten Leinen angebaut und das dann halt auch auf der Wiese eben so anrotten lassen. Und dann, und das wusste ich nicht, dann erfolgt, muss man das tatsächlich rösten. Das heißt, es gibt so einen Leinenröstofen, wo das Leinen über dem Rauch quasi wirklich ganz, ganz getrocknet werden muss. Weil wenn es nicht ganz, ganz trocken ist, dann kann man es nachher nicht brechen. Und dann gibt es solche Maschinen, oder was heißt solche Geräte, muss man sagen, das ist keine Maschine, wo dann mit der Hand quasi, wie sagt man, also es ist so ein Hebel, wo dieser Hebel auf die Faser, auf die Stängel gedroschen wird, wirklich drauf und dadurch eben das gebrochen. Dieser Kern gebrochen und die äußeren Schichten gebrochen. Ja. Aber dieser Schritt mit dem dazwischen unbedingt trocknen, das war mir vorher nicht bewusst.
Stimmt, das muss man dazu sagen, das ist beim Hanf auch so.
Ja.
Und diese Verarbeitung mit einfachen Geräten, so dezentral praktisch da, wo es angebaut wird, das war auch die Struktur, in der Hanf größtenteils erstmal erzeugt wurde. Das hat sich dann erst so um 1900 ein bisschen verbessert, wo das Industrielle angebaut wurde. Aber da kam dann ja schon dieser politische Rückschlag, dass das Hanf so, verpönt wurde.
Politisch verpönt wurde, ja, genau.
Ja.
Ja, und nachdem, also Hanf wächst ja grundsätzlich so im in gemäßigten Zonen überall, das ist ja auch, ja, und die, die Blätter sind ja auch sehr charakteristisch, also es ist einfach eine Cannabispflanze, wobei es natürlich verschiedene Züchtungen gibt und die Cannabis, die medizinisch jetzt verwendet wird oder als Suchtmittel, eine andere oder andere Sorten sind als die, die für die Fasern wirklich angebaut werden, die auch, wo auch das Suchtdings rausgezüchtet wurde quasi, ne? Aber dann gab es ja, so, jetzt weiß ich nicht mehr, weißt du noch mehr, wann das war? Dieser in Amerika gab es dann einen Hemp-Ban oder so. Sag du.
Ja, genau. Naja, das war auch immer so ein Hin und Her, weil das nach, je nach politischer Großwetterlage auch so ein bisschen schwankte. Also man hatte in den 1910er Jahren war Hanf, also auch so als frei verkäufliche Arznei, so als Hanftinktur, also was dann im Grunde Cannabis-Wirkstoffe enthält, so als Schmerzmittel, total verbreitet. Und dann wurde das halt nach und nach als Droge verteufelt. Aber im Ersten Weltkrieg war man wieder sehr darauf angewiesen, dass man diese einheimische Faserproduktion hat. Da wurde das dann wieder gefördert.
Oh ja.
Aber kaum war der Krieg vorbei, kam dann wieder dieser Hanf-Bann, weil das eben auch, also das war so eine ganz eigenartige Gemengelage, dass dieser Drogengebrauch, dass es auch so rassistische Untertöne hatte, dass man damit eigentlich auch die schwarze Bevölkerung unterdrückt hat, dadurch, dass das so zu so einem Kapitalverbrechen hochstilisiert wurde, wenn man Cannabis raucht oder überhaupt nur anbaut. Das war dann ja so ein Bann auf allen Ebenen.
Ja.
Und in Deutschland war das auch ganz ähnlich. Also im Ersten Weltkrieg war man noch sehr auf den Hanf angewiesen. Mhm. In den 30er Jahren gab es ein neues Betäubungsmittelgesetz, wo dann Hanf absolut verboten wurde. Im Zweiten Weltkrieg hat man den Anbau aber wieder fördern müssen, weil man die Faser einfach brauchte.
Ja. Und anschließend wurde es wieder verboten. Und ich glaube erst in den 80er Jahren, also ich kann mich erinnern, es kommt wieder, wie alt ich bin. Also ich bin 1972 geboren, jetzt für alle, die nachrechnen wollen. Und in den 80ern, da war ich also so Teenager und da kam das auf, dass irgendwelche Menschen dann plötzlich so Abzeichen und so Aufnäher hatten mit diesem fünffingerigen Blatt und dann, also dass das Hanf irgendwie modern wurde, wahrscheinlich auch mit der Öko-Bewegung, damals kann das ein bisschen zusammenhängen oder so, ne? Und da ist mir Hanf so ins Bewusstsein gekommen, aber für mich damals als Jugendliche so als absolutes No-Go, ja, also Hanf geht gar nicht und das sind lauter Hippies und ich weiß nicht, Drogensüchtige, die irgendwie sich mit Hanf beschäftigen, also für mich hatte Hanf immer nämlich bis vor ganz kurzem, hatte immer so einen seltsamen Nimbus als alternativ, aber halt schon sehr alternativ oder eben so bewusstseinserweiternd und so. Und deswegen, ich habe mich auch überhaupt nie mit dieser Hanfphase auseinandergesetzt. Und jetzt frage ich mich, wieso eigentlich nicht?
Ja, weil das einfach so weitergetragen wurde. Und das Krasse ist ja, das haben wir jetzt noch nicht so deutlich gesagt, die Hanfpflanzen, die für Fasern angebaut werden in Europa, die enthalten überhaupt kein THC oder also nur in sehr, sehr geringen Mengen. Also sie sind als Rauschmittel überhaupt nicht geeignet, weil da viel zu geringe Wirkstoffmengen drin sind. Das sind Züchtungen, die auf Faserqualität gezüchtet werden und eben nicht auf Wirkstoffqualität. Und eigentlich ist es so, dass also seit den 50er, 60er Jahren gibt es in Europa kaum noch Hanfanbau. Also noch so ein bisschen gab es das immer in Osteuropa, in Ungarn, Rumänien, auch in Russland.
Ja.
Also in der Sowjetunion muss man ja sagen. Aber die Sorten, die da angebaut würden, die enthalten überhaupt kein Rauschmittel mehr oder eben viel zu wenig, als dass das irgendeine Rolle spielen könnte. Und in Deutschland gab es ein ganz krasses Verbot des Anbaus.
Ja.
Also auch, ich glaube, 1982 wurde das sogar nochmal verschärft und das wurde erst 2009 ein bisschen gelockert. Das heißt, du selbst wenn du irgendwie gute Gründe hattest, zum Beispiel Forschung betreiben wolltest, musstest du einen ganz komplizierten Anmeldeprozess und Kontrollprozess durchlaufen. Also es gab dann irgendwie Sondergenehmigungen, um diese Pflanze anzubauen, und das waren dann so eine Handvoll botanische Gärten, die halt in ihrem botanischen Garten auch Hanf zeigen wollten. Die mussten dann sich eine Sondergenehmigung holen dafür und das auch ganz streng kontrollieren. Und deswegen gibt es auch so wenig Forschung zu Hanf, weil das so unglaublich kompliziert war.
Ja, weil es politisch so unterdrückt war.
Ja, genau. Und eigentlich ja nur, weil man die Faserhanfpflanze auf den ersten Blick nicht von einer Drogenhanfpflanze unterscheiden kann. Und wenn man so ein Feld sieht, dann klar, man kann natürlich das dann testen und den Wirkstoffgehalt testen oder feststellen, welche Sorte Hanf da angebaut ist. Aber auf den ersten Blick ist es halt nicht zu unterscheiden.
Ja.
Seit 2009, das noch ganz schnell, ist das zumindest in Deutschland etwas gelockert. Man braucht immer noch eine Genehmigung, aber das ist für den Hanfanbau von Faserhanf, aber es ist nicht mehr so stark reglementiert.
Ja, ich stelle mir gerade vor, Sonntagnachmittag, Radausflug ins Grüne, und du fährst an so einem Feld vorbei und wirst stutzig und denkst dir, oh, ja, diese fünffingerigen Blätter, die kenne ich doch und so. Aber also an alle, die dann glauben, sie können sich da irgendwie ein schönes Wochenende zusätzlich, diese Pflanzen enthalten zu wenig Inhaltsstoffe, also zu, um irgendeine Wirkung zu haben, ja. Aber wie du gesagt hast, man sieht es halt nicht, man kennt es halt nicht, und dann fährt man an so einem Hanffeld vorbei und irgendwie steht das ja auch, also für mich steht dieses fünffingerige Blatt als Symbol auch so für die Legalisierung von Cannabis, jetzt auch im Suchtmittelsinne. Mhm. Das hat so, ich kann das gerade schwer in Worte fassen, aber das hat so was Alternatives in Richtung Verboten immer gehabt für mich. Das hat so diesen Nimbus.
Genau, und auf Märkten gibt's ja dann ab und zu mal Hanftextilien, was dann irgendwie so Taschen sind oder irgendwie so Accessoires. Das ist dann auch immer alles sehr öko, will ich jetzt mal sagen. Ich weiß, das enthält jetzt eine fiese Wertung. Ich stehe jetzt einfach mal dazu. Also das ist so, ist es nicht mein Geschmack, und wo ich immer denke, okay, also das ist irgendwie nichts, was mich anspricht. Das ist so eine ganz, so eine ganz spezielle Richtung, eben so dieses sehr ökologische und irgendwie so ein bisschen sehr alternative, wo ich mich nicht wiederfinde. Und dass es wirklich ganz wunderschöne Hanfstoffe als Metaware gibt, das habe ich jetzt auch erst bei der Recherche für diese Folge entdeckt.
Ja, ich bin da bei dir. Ich mag gerne Öko, aber ich hätte gern Öko-Schick. Also wenn es irgendwelche Labels gibt, die zum Beispiel Sachen aus Hanffasern herstellen, die jetzt nicht ausschauen in Sack und Asche gekleidet und mit Birkenstock an den Füßen. Nichts gegen die Firma Birkenstock. Ich glaube, ihr wisst, also ihr, liebe Hörerinnen, wisst, welche Sorte von sehr Öko wir da meinen. Ja, ich möchte auch lieber Öko-Schick, und deswegen wird, glaube ich, in sehr naher Zukunft werden ein paar Meter Hanfstoffe in meinen Einkaufskorb wandern. Genau. Ja, das Coole ist halt die Ökobilanz von Hanf ist einfach unglaublich großartig, und auch in der Leinenfolge habe ich schon erwähnt, es gibt eine Initiative für europäisches Leinen und Hanf, die eigentlich schon seit den 1950er Jahren besteht, European Flax. Und die preisen auf ihrer Webseite ja die ökologischen und technischen Vorteile von Hanf komplett an. Ja. Der keimt schon bei sehr niedrigen Temperaturen, übersteht Frost, braucht dann zum Wachstum ganz schön viel Wärme, aber ist völlig problemlos in der Zucht, braucht keine Herbizide, Schädlingsresistenz, pflegeleicht, produziert unglaublich viel Biomasse und was weiß ich. Also das ist einfach ein Material, das schon von vornherein sehr viele Kriterien für ökologischen Bioanbau erfüllt. Mehr als eben andere Stoffe wie Baumwolle oder so, die es unglaublichen Wasserverbrauch hat und so weiter. Und ich bin ehrlich gesagt, also durch die Recherche zu dieser Podcast-Folge bin ich jetzt ein kleiner Hanf-Fan geworden. Ich hätte gerade das große Bedürfnis, mich jetzt mal ausschließlich in Hanf zu kleiden und den Tragekomfort, ach ja genau, und der Tragekomfort soll auch so toll sein. für Menschen mit empfindlicher Haut, antibakterielle Eigenschaften, wirken temperatur- und feuchtigkeitsregulierend, also irgendwie die absolute Superpflanze, oder wie?
Ja, ja.
Voller Wahnsinn.
Ja, und wirklich in allen Teilen verwendbar. Also es ist wieder nur das Problem, was man ja bei vielen alternativen Fasern hat, dass der gesamte Textilkreislauf so sehr auf Baumwolle eingerichtet ist und es deswegen eben Fabriken gibt, die Baumwolle spinnen und verweben und dass dieser ganze Kreislauf, was man mit den Reststoffen macht, die dabei entstehen, dass das auch alles schon etabliert ist und dass man für andere Faserpflanzen diese Kreisläufe erst etablieren müsste.
Ja.
Aber wenn man das schaffen würde, dann wäre Hanf da wirklich prädestiniert, weil man dann ja tatsächlich diese inneren Teile des Stängels hat, die keine Fasern enthalten, die einen super Grundstoff für Papier zum Beispiel bilden würden oder für andere Anwendungen und dann noch die Samen und so weiter. Also das wäre wirklich eine super Pflanze, wenn man das besser nutzen könnte und es diese Strukturen gäbe.
Ich könnte mir vorstellen, dass auch hier, wie beim Leinen, gerade der Engpass ist, Spinnereien, die diese langen Fasern verspinnen können. Und soweit ich gelesen habe, werden auch diese Abfallprodukte gerne verwendet als Dämmmaterialien im Hausbau oder auch als Einstreu. Mhm. Also es ist so, jeder Teil dieser Pflanze kann verwendet werden. Und ist halt dann auch anschließend kompostierbar, weil die Pflanze halt, ja, ist halt eine Pflanze. Wenn man die jetzt nicht noch irgendwie furchtbar giftig überfärbt oder sowas, dann oder irgendwie nachbehandelt und ausrüstet mit irgendwelchen wasserabweisenden Teflonbeschichtungen oder so, dann kann man das auch einfach dann wieder kompostieren und dem Kreislauf wieder zuführen. Wie gesagt, ich bin irgendwie ein bisschen ein kleiner Hanf-Fan gerade geworden und ich habe ein bisschen nachgeschaut, wo es welche zu kaufen gibt. Ich müsste jetzt mal, also wir in Graz haben echt gerade das Problem, dass das eine Geschäft, das ausschließlich Biostoffe verkauft hat, geschlossen hat. Die Dame hat sich umorientiert und macht jetzt wieder was anderes. Von daher habe ich jetzt, es wohnen sowieso nur die wenigsten meiner Hörerinnen in Graz-Umgebung, aber so online kann ich auf jeden Fall Biostoffe.at empfehlen. Die haben sogar, die haben irgendwas um die 70 verschiedene Produkte, also halt in verschiedenen Farben jetzt. Ich glaube, es waren so 5, 6 verschiedene Stoffqualitäten. Einmal Jersey, einmal Canvas, einmal Webstoff, einmal Strick und dann verschiedene Farben aus französischer, portugiesischer und was war das letzte, rumänischer Produktion oder von Firmen anscheinend. Da kann man sich mal umschauen unter, ich glaube, den Link packe ich einfach in die Shownotes. Und auch bei Lebenskleidung, die wir schon mal erwähnt hatten in Deutschland.
Ja,
genau.
Genau, und in Deutschland habe ich noch gefunden, Dänisch Pur, das ist auch so ein Biostoffanbieter, die haben auch sehr relativ viele Hanfstoffe, auch verschiedene Qualitäten, also so als Chambray beziehungsweise Twill, also was eher so eine festere Hosenstoffqualität ist, aber auch Jersey und Strick. Und die haben auch Mischungen mit Wolle. Das soll besonders vorteilhaft sein, dass man Hanf und Wolle zusammen verarbeitet, weil das dann eben wärmend und ein bisschen elastisch und aber auch sehr haltbar ist, also dass sich die Eigenschaften der Fasern sehr gut ergänzen.
Ja, und man nicht ein Lycra reinmachen muss, um es elastisch zu kriegen.
Genau, sondern dass das die Wolle so mitbringt, dass das nicht ganz unelastisch ist.
Sehr spannend. Ein kleines Detail möchte ich noch anfügen. Gutenberg druckte 1455 seine Gutenberg-Bibel auf Hanfpapier. Das habe ich noch gefunden. Wollte ich noch anmerken. Finde ich spannend.
Ja. Ja, bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts war ja eigentlich alles Papier aus einem textilen Grundstoff. Also aus diesen Lumpen, wie wir am Anfang schon erzählt haben. Und dann kam erst das holzhaltige Papier.
Das war mir auch ganz lange Zeit nicht bewusst. Ich habe immer, also, wie soll ich sagen, dieses Hardampapier, von dem habe ich schon mal gehört und dann dachte ich, ah, das ist ja spannend, da werden Stoffe zu Papier verarbeitet. Aber dass das ja auf Pflanzenbasis ist, also eigentlich Zellulosebasis und auch diese Stoffe auf Zellulosebasis sind und wie eng dann Papier und Stoff eigentlich aneinander Grenzen, das habe ich auch erst jetzt realisiert.
Ja, ich bin in Sachen Papier gerade ganz frisch informiert, weil ich von Balzac den Roman Verlorene Illusionen gelesen habe vor kurzem. Und da kommt diese Erfindung des holzhaltigen Papiers ganz prominent vor. Also die eine Hauptfigur forscht daran, dass man Holzschliff auch zu Papier verarbeiten kann und muss dann da im Geheimen ganz viele Experimente machen, wie man das dann leimt und wie man dann endlos Papier, also nicht Bögen, sondern eben so Rollenpapier herstellt und sowas. Das ist da alles wunderbar beschrieben, diese Entwicklung der Drucktechnologie.
Spannend.
Ja, fand ich auch.
Ja. Okay, also zum Abschluss dieser Folge, was wollen wir denn den Hörerinnen mitgeben?
Macht euch von euren Hanfvorurteilen frei. Also ich habe mich gerade von meinen Hanfvorurteilen befreit, jetzt bei der Recherche, und das ist ein schönes Ergebnis.
Ja, genau. Es gibt tolle Hanfstoffe, die jetzt wieder, wahrscheinlich seit relativ kurzer Zeit, die auch nicht so diesen ganz Öko-Touch haben. Und wer einen landwirtschaftlichen Betrieb hat und experimentierfreudig ist, könnte es ja mal einsetzen. Es gibt 52 Nutzhanfsorten in der EU, die zum Anbau erlaubt sind. Ich müsste mich jetzt einmal erkundigen, wie das wirklich ausschaut, ob das anmeldepflichtig ist. Das wäre noch interessant für die Landwirtschaft, ja?
Ja, in Deutschland schon, nach dem, was ich gefunden habe.
Als Landwirt das anmelden muss, dass man diese und jene Sorte Hanf anbaut.
Ja, wahrscheinlich nicht, dass man das macht und dann hat man den Polizeieinsatz unnötigerweise.
Nein, ich rauche das nicht, ich trage es am Körper. Also ich glaube, im Unterschied zu Leinen, wo wir ja letztens gesagt haben, wo es so Initiativen gibt, Leine, also die Flachspflanze auch wieder im Hausgarten anzubauen, ja, mit Ziehlein und so in der Schweiz. Ich glaube, das können wir jetzt nicht unbedingt empfehlen, den Hanf im Hausgarten anzubauen. Das wird wahrscheinlich irgendwie seltsame Blicke auf sich ziehen.
Ja, und Probleme verursachen. Ja, und vielleicht als Tipp zum Schluss noch. In Berlin gibt es ein Hanfmuseum. Ich habe das selbst noch nicht besucht, das habe ich auch jetzt erst gefunden. Da wird wohl auch sehr viel zur Geschichte und Kultur der Hanfpflanze, also nicht nur in textiler Hinsicht, auch in anderer Hinsicht, also auch als Heilmittel zum Beispiel, darüber haben wir jetzt gar nicht so groß gesprochen.
Das ist richtig.
Das wird dort gezeigt.
Okay, das Hanfmuseum, das packen wir auch noch in die Shownotes, damit man sich dorthin wenden kann. Ja, wunderbar. Ich finde, das war eine der Folgen, wo jetzt wirklich, das war so augenöffnend. Einerseits, wie toll diese Pflanze ist, was die für tolle Eigenschaften hat, aber auch dieses ganze Politikum rund um diesen Hanf war mir in der Tragweite gar nicht bewusst. Also voll spannend.
Ja.
Super, vielen herzlichen Dank, liebe Konstanze, für diese tolle, tolle Folge und bis bald wieder mal.
Ja, bis bald.
Konnten wir dich überzeugen? Bist du jetzt auch zum Hanf-Fan geworden oder kennst du die Vorteile der Hanffaser eh schon seit langer Zeit? Schreib uns doch einen Kommentar unter dem Artikel zu dieser Podcast-Folge unter dem Link textilportal.net/podcast10. Wir würden uns freuen. Wenn du dort bist, dann abonniere doch auch gleich unseren Newsletter, genannt die Textilpost. Dann wirst du nämlich von neuen Podcast-Folgen und Blogposts automatisch informiert. Ich danke dir fürs Zuhören und ich freue mich auf dich in der nächsten Folge vom Textilportal Podcast.